Herzlich willkommen bei Mama bleibt, dem Podcast für jung verwitwete Eltern. Wir sind Caro und Melina und wir sprechen hier über die Zeit nach dem Tod des Partners, über die Herausforderungen mit Bürokratie und Paragraphen, über den Alltag mit Kindern und Trauer und darüber, was es bedeutet, Schritt für Schritt neu zu beginnen.
Dieser Podcast richtet sich an verwitwete Eltern mit Kindern und an alle, die ihnen nahestehen und sie unterstützen möchten. Ihr seid nicht alleine. Schön, dass ihr uns begleitet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama bleibt. Unser Live-Update hat heute hitzefrei, deswegen starten wir direkt mal rein. Wir sind jetzt schon ein paar Jahre im Witwen-Game, wenn man das so sagen möchte. Also ich fast 4 Jahre, Caro fast 3 Jahre. Und da habe ich mir die Frage gestellt, oder wir haben uns die Frage gestellt, was hat uns eigentlich keiner über Witwenschaft gesagt? Also was hat uns wirklich überrascht? Da fange ich dann direkt mal an, weil ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht. Und Caro, du jumpst einfach rein, wenn dir danach ist, oder? Machen wir es so.
Machen wir so.
Punkt Nummer 1. Was mich sehr überrascht hat, ist, dass die eigentliche Krise erst viel später kommt. Ich meine, bei mir war es natürlich eine andere Situation als bei dir jetzt, Caro, weil dein Mann ist bei einem Unfall verunglückt. Meiner ist ja an Krebs gestorben. Das heißt, es gab eine Zeit davor, wo er schwer krank war und eine kurze Zeit davor, wo wirklich klar war, dass er jetzt sterben wird. Das heißt, ich habe mir diesen Gedanken, was wohl auf mich zukommt oder was passieren würde mit mir oder was ich dann mache. Ich habe mir da schon ein paar Gedanken gemacht. Nicht allzu viele, weil man hat ja Hoffnung bis zum Schluss, aber ich hatte schon so ein paar Gedanken. Und ich habe wirklich gedacht, das wird jetzt halt eine richtig üble Zeit erstmal und ich muss halt einfach einen langen Atem haben und da durchhalten und dann wird es aber besser. Also so wie die Trauer in meiner Wahrnehmung hätte linear verlaufen dürfen, wird auch quasi dieses, wie schlecht es mir geht, linear verlaufen. Also es wird immer besser. Da muss ich sagen, nein. Also natürlich war es von Tag 1 an beschissen, aber es ist tatsächlich noch schlimmer geworden. Bei mir persönlich war es so, dass die ersten 2 Jahre eigentlich noch, klar, die waren auch schon schlimm, weil da gab es dann diverse Dinge zu organisieren mit der ganzen Bürokratie. Alle, die selber in der Situation sind, wissen, was ich jetzt damit meine. Natürlich sind es Berge und Massen an Berge an Formularen, die man da ausfüllen muss und Dingen, die man organisieren muss. Oder wenn man Kinder hat, die in einem Alter sind, wo sie das verstehen, dann die da auch durchbegleiten muss, weil man ja nie weiß, ob und wie sie und wann sie reagieren. Und dann ist vielleicht manchmal auch nur ein Umzug mit drin, weil man sich das Haus nicht mehr oder die Wohnung nicht mehr leisten kann und, und. Aber das sind alles so Riesenfeuer, die gelöscht werden. Aber irgendwie macht man das und man funktioniert und tut es einfach. Das ist natürlich in dem Moment super schwer. Ich will jetzt nicht sagen, ach, das war jetzt ein bisschen, das war einfacher, die ersten 2 Jahre. Die waren natürlich auch schon schwer und schlimm. Aber der richtige Krach kam bei mir tatsächlich erst, als die ersten Brände gelöscht waren und die Trauer sich ihren Platz gesucht hat. Weil da ging es dann so richtig los, dass ich das Gefühl hatte, auch nicht mehr so richtig handlungsfähig zu sein, nicht mehr ich selber zu sein. Ich stelle es mir manchmal so ein bisschen vor wie bei einer Depression, obwohl ich jetzt noch nie eine Depression hatte, aber wo man wirklich teilweise, also so ging es mir, da lag und irgendwie zu den einfachsten Dingen nicht mehr fähig war. Und das war tatsächlich der Beginn der für mich schlimmsten Zeit emotional gesehen. Wie war das bei dir?
Ich finde es ganz interessant, dass du das sagst. Also, es ist nämlich auch das, was mir bisher so aus der Community gespiegelt wurde, dass vor allem das zweite Jahr immer, oder was heißt immer, oft schlimmer angesehen wird als das erste. Ich bin ja jetzt im dritten Jahr, beziehungsweise ist mein Mann jetzt fast 3 Jahre bald tot und komme ins vierte Jahr. Und bei mir ist es ähnlich. Und zwar habe ich manchmal das Gefühl, dass ich noch auf diesen großen Knall irgendwie warte, dass bei mir diese Krise noch nicht ganz da ist, eben genau aus dem Grund, dass ich jetzt die ersten 3 Jahre wahnsinnig gut funktioniert habe. Wir sind umgezogen, man hat alles Bürokratische gemacht und sowas. Und ich merke das jetzt auch anhand von der Kleinen, dass sie ja nun auch gerade sich sehr intensiv äußert mit ihren Emotionen. Und dass ich mir vorstellen kann, dass das jetzt noch in eine Richtung steuert, die sehr, sehr, sehr schwierig für mich wird. Und dass das tatsächlich so die eigentliche Krise, in Anführungsstrichen, abgesehen von der Trauer vielleicht ist. Weil manchmal habe ich das Gefühl, und ich möchte auf gar keinen Fall sagen, dass irgendwas leicht war, das ist es nicht, eine beschissene Situation, man ist von heute auf morgen alleine, man muss da irgendwie sich zurechtfinden mit einem kleinen Kind und einem alten Hund und Umzug und man plötzlich weg, aber irgendwie habe ich das ja alles gewuppt bekommen und ich habe das Gefühl, da kommt noch was und das macht mir so ein bisschen Angst, dass da vielleicht noch irgendwie von der Kleinen was kommt, dass es sehr schwer wird, der Umgang mit ihr, dass sie halt mehr in die Trauer findet, dass sie halt, ne, auch nach Papa jetzt immer mehr fragt und sowas. Und dass ich auch merke, und das merke ich tatsächlich auch, dass ich jeden Tag sehr wenig Energie habe. Also ich hatte noch nie eine Depression, aber ich finde den Vergleich eigentlich ganz passend. Ich habe manchmal das Gefühl, so, ich schaffe halt nichts, weil ich in so einer Starre bin. Mhm. Ich weiß nicht, ob es an der ADHS liegt, ob es an der Überforderung liegt oder einfach an, ich habe einfach keine Batterien mehr, weil es halt einfach, ne, der Alltag als Alleinerziehende ist halt wirklich wahnsinnig fordernd. Aber dass ich auch manchmal wirklich so in so einer Starre bin und gar nicht das schaffe, was ich eigentlich schaffen wollen würde oder vielleicht auch muss als Mutter. Das macht mir auch so ein bisschen Sorge, dass das vielleicht sich noch so intensiviert und schlimmer wird. Ja, es geht, würde ich sagen, geht mir ähnlich da. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das so sein wird.
Also ich glaube, so eine nächste Trauerwelle kann natürlich auch immer kommen, gell? Du hast jetzt eher wahrscheinlich Angst, dass so der richtige Knall kommt. Aber ich glaube, wenn irgendwas mit deiner Tochter ist, dann bist du, glaube ich, echt gut vorbereitet, weil du hast dich ja da auch echt schon viel vorher informiert, ja, auch hast Bücher zu Hause und so.
Ja.
Weil ich finde, was so schlimm, zumindest jetzt aus meiner Erfahrung, so schlimm war, dass mich das so kalt erwischt hat.
Mhm.
Ich glaube, wenn du das immer so ein bisschen im Hinterkopf hast, also mir würde das bei meinem zweiten Sohn jetzt nicht, also sag niemals nie, aber ich glaube nicht, dass mir das jetzt bei meinem kleinen Sohn passieren würde, weil jetzt bin ich irgendwie ganz anders vorbereitet.
Genau, ja, das stimmt. Ich bin auch so, ich habe immer manchmal schon so Worst-Case-Szenario, das ist auch manchmal sehr hinderlich, Worst-Case-Szenario so im Hinterkopf, man denkt dann doch zu viel nach. Das ist das Thema, ich kann halt die Kontrolle nicht abgeben, ich werde die Kontrolle behalten, deswegen male ich mir schon sämtliche Szenarien aus, was passieren könnte, um vorbereitet zu sein, dass das eben mich nicht so kalt erwischt und dass ich halt dann da handlungsfähig bleibe und weiß, okay, ne, ich finde da irgendwie Hilfe oder ich kann mir da Hilfe suchen für mich, je nachdem, wie sich das dann zeigt.
Und ich glaube, dass du einen ganz großen Teil der Bewältigung, der Trauerbewältigung schon gemacht hast, indem du seit Jahren das teilst. Also ich glaube, dass bei dir viel mehr im Hintergrund und nebenbei mitläuft, weißt du, an Verarbeitung und so, als du bewusst, also dir ist es ja so nicht bewusst, ist ja, du lebst es ja so.
Ja, das kann natürlich sein, dass ich dann natürlich jetzt die letzten Jahre sehr intensiv auch, ne, darauf hingearbeitet habe, was heißt darauf hingearbeitet, aber da mit der Trauer ja auch gearbeitet habe, die Therapie gemacht habe oder immer noch Therapie mache, mit dem Buch, Podcast hier, ne, auch online, dass ich natürlich sehr intensiv auch in die Emotionen reingehe. Das kann natürlich alles sein. Und manchmal kommt mir das dann nämlich so vor, dass das irgendwie so, ja, gar nicht so intensiv war, aber vielleicht war es genau das, dadurch, dass ich mich eben jeden Tag damit auseinandergesetzt habe und der Austausch mit anderen und sowas vielleicht andere nicht so haben oder nicht so machen.
Ich zum Beispiel nicht. Also ich habe das ja über lange Phase, hat das bei mir ja das Thema nie eine Rolle gespielt. Bei dir ging das ja, ich will jetzt nicht sagen von Tag 1, aber du hast ja, glaube ich, relativ zügig, oder? Nach Jacek's Tod gestartet.
Genau, September 23. ist er gestorben und ein halbes Jahr später habe ich angefangen, damit da so das öffentlich zu machen und für mich. Und dann ist es ja sehr schnell alles sehr gewachsen und ich bin da sehr offen mit meinen Gedanken und Gefühlen gewesen, weil ich halt gemerkt habe, ich brauche das. Und vielleicht habe ich tatsächlich meinen Weg damit auch gefunden, damit es halt so verläuft, wie es verlaufen ist. Und dass das halt jetzt dann so die Verarbeitung angekurbelt hat.
Man sagt ja, dass die Trauer dann so, dass die sich ihren Platz holt, weißt du? Und vielleicht hat sie bei dir immer so ein bisschen einen Platz gehabt.
Ja.
Weißt du, klar, mal mehr, mal weniger und vielleicht nicht immer so super präsent und so, aber immer so ein bisschen. Bei mir gab es Monate, wo ich das so weggeschoben habe.
Genau, das ist bei mir nicht so. Ja, das kann sein, das stimmt.
Und ich glaube, dass das, manche machen das ja auch, muss jetzt nicht unbedingt hier Instagram zum Beispiel sein, aber ich glaube, es gibt viele, die da auch Tagebücher, das habe ich alles nicht gemacht.
Viele schreiben, genau, habe ich auch schon gehört, haben ja auch viele geschrieben, dass die, ne, sich schreiben oder für sich irgendwie ein Buch schreiben, muss man ja gar nicht veröffentlichen, einfach für sich Texte schreiben oder so und das verarbeiten oder so oder ganz viel machen. Ja, das stimmt. Ich glaube, da muss man einfach einen Weg für sich finden und damit man das, die Verarbeitung da ankurbelt. Und da hast du, glaube ich, recht. Das stimmt.
Ansonsten denk ein bisschen, wie Jacek jetzt reagieren würde. Oder, das weiß ich ja nicht, weil ich ihn nicht kannte. Aber wenn ich Holger zitieren darf, mach dich locker.
Ja.
Mach dir doch die Sorgen bitte erst, wenn es soweit ist.
Da hat Holger recht, das stimmt.
Ja, aber es ist immer so einfach. Gell? Ich versuche mir das so oft im Alltag zu sagen. Und manchmal bin ich dann auch so fies und sage, das kannst du schon leicht sagen, da oben sitzend.
Mach
dich locker, weißt du. Okay, gut. Was mich noch überrascht hat. Natürlich habe ich mich jetzt vorher nicht so viel mit dem Wort Witwenschaft auseinandergesetzt, weil ich habe mich ja auch nie als Witwe ausschließlich jetzt definiert oder sowas, sondern das war ja eher für mich am Anfang eher so ein Wort, weil ich dachte, oh Gott, ich bin ja keine alte Frau, die schwarz trägt oder sowas. Also man hat ja so andere Punkte im Kopf. Aber ich dachte wirklich, Witwenschaft ist jetzt halt einfach, bedeutet auch eine alleinstehende, traurige Frau. Und ich finde, dass die Witwenschaft, also ich finde, natürlich hat Witwenschaft auch was mit der Trauer zu tun, logisch. Also Trauer hat viele Gesichter, aber die Witwenschaft hat auch viel mit der Trauer zu tun. Aber ich finde, also was für mich viel schlimmer ist als die Trauer, ist eigentlich dieser Alltag und diese Dauerverantwortung, diese Dauerbelastung. Das betrifft ja nicht nur Verwitwete, das betrifft ja zum Beispiel, würde ich sagen, alle Alleinerziehenden.
Mhm, ja.
Also in meinem Leben ist es viel mehr Energieräuber als jetzt die Trauer selber. Natürlich hat die Trauer immer nur so, das zieht immer nur so ein bisschen extra Energie, so wie ich auch das Gefühl habe, jetzt wo ich die offizielle Diagnose habe, kann ich ja sagen, dass die ADHS bei mir auch so eine extra Energie zieht, ja, weil man natürlich durch dieses Chaos im Kopf oft Dinge doppelt, dreifach macht, sucht. Ich weiß nicht, was ich für Lebenszeit schon mit Suchen verschwendet habe und so. Aber dieser Alltag, diese Dauerbelastung, das macht die Witwenschaft für mich so schlimm. Gar nicht so sehr die Trauer, die hat einen Teil natürlich. Mhm. Aber dieses ständige, alle Entscheidungen treffen zu müssen und sei es irgendwie nur kurz neue Schuhe zu holen, kein Schichtwechsel mehr, keiner kümmert sich, wenn man selber nicht kann. Wer macht meine Steuer? Wer kümmert sich um meine Versicherung? Wer macht meine Finanzen? Wer fährt bei dir durch die Waschanlage?
Ja, wirklich. Ja, das ist wirklich so. Also ich muss ja auch sagen, früher dachte ich immer, ich weiß, das ist ganz, auch ganz falsches Denken. Dann dachte ich immer so, ja, dann ist man alleinerziehend und dann macht man das halt so alles alleine. Aber was es so wirklich bedeutet, alleinerziehend oder auch in unserem Fall ja auch Witwe zu sein, das ist schon ein massiver Unterschied, weil du halt wirklich niemanden hast, also der sich halt so verantwortlich fühlt, wie es halt Holger oder Jacek getan hätten. Also keine Oma, kein Opa, keine Tante. Und du machst ja wirklich alles alleine. Also wirklich alles von A bis Z, ne, ist ja wirklich der Alltag. Ne? Du musst die Entscheidung treffen, ne? wann geht der Hund raus? Und ich merke das manchmal auch so bei uns. Ne? Ich kann mich ja auch nicht in zwei teilen. Dann will die Kleine nicht raus, aber der Hund muss Gassi gehen. So das Kind will aber auch nicht zu Hause bleiben. Dann kann ich sagen, gut, dann war kurz hier drin, ne? Die wird ja auch schon 5. Ich gehe kurz 5 Minuten vor der Haustür, dass die Ida einmal machen kann. Nee, will sie dann auch nicht. Was soll ich machen? Der Hund muss aber rausgehen. Du willst nicht mitkommen, willst aber auch nicht drin bleiben. Aber ich kann, ne, ich bin ja nun mal alleine. Entweder kommst jetzt mit oder du bleibst hier. Und es ist schon eine Doppelbelastung. Also im Alltag immer dieses ganze Organisieren. Wo du auch sagst, mit ADHS ist auch echt so, mir fällt dieses ganze Organisieren auch so schwer. Da muss ich immer, es fehlt einfach die Leichtigkeit. Und was man sagt, ja komm, mach du mal oder ich mach mal eben. Nee, ich mach mal eben, gibt's halt nicht mehr. Es ist durchorganisiert. Wann machst du das? Wann machst du das? Wann kannst du da hingehen? Wer passt auf den Hund auf? Wer passt aufs Kind auf? Wie bringst du das Kind dahin? Wo ist der Hund? Wir waren jetzt am Wochenende auf einem Kindergeburtstag. Brütend heiß bei uns, der war auch auf dem Spielplatz, das heißt, da kann ich den eh nicht mitnehmen, bei der Hitze sowieso nicht, musste ich erstmal nur organisieren, wo ist der Hund, da hat die Ida dann schön Oma-Wochenende, meine Mutter hat sie dann abgeholt, aber muss man erstmal organisieren und mich nervt auch so ein bisschen dieses Absprechen immer, ne? Ich meine, ich werde 37 dieses Jahr und dann muss ich immer Mama fragen, Mama, kannst du meinen Hund nehmen? Ja, warum denn?
Ja.
Ist ja mal, ne, die Kleine will auf den Kindergeburtstag oder sowas. Ist immer so dieses, nicht, dass ich jetzt irgendwelche Sachen heimlich machen will oder so, aber wenn man dieses, ich muss immer absprechen und fragen. Meine Mutter will auch immer alles ganz genau wissen. Erzähl doch mal. Und hier ist immer, Mama, ich will jetzt aber gar nicht mehr darüber erzählen, wo ich jetzt war, wenn wir mal bei einem Arzt waren oder sowas. Also das finde ich anstrengend.
Ja, wir leben ja auch beide so ein bisschen diesen Wert von Freiheit. Ich meine, du bist auch nicht umsonst nicht angestellt und so und willst da ja auch deine Freiheiten haben. Und ich glaube, das ist für uns beide schon manchmal, so sehr wir es, also ich, das geht dir mit Sicherheit genauso, aber ich weiß das super zu schätzen, wie viel meine Eltern auch für meine Jungs einspringen und so. Aber ich weiß genau, was du meinst. Es ist trotzdem immer, kannst du da bitte, geht's da bitte? Ja, da muss ich nämlich das, also dieses Rechtfertigen. Und das ist halt, das Freiheitsthema hat sich sowieso, finde ich, mit einer Witwenschaft ziemlich erledigt oder generell mit Alleinerziehenden.
Ja, ich würde sagen, als alleinerziehende Witwe ist es, ne? Wenn du Kinder hast, bist du eh schon fremdbestimmt. Ja. Wenn du dann auch noch alleine für die Kinder verantwortlich bist, ist ja ciao. Also da ist ja echt wirklich Me-Time in der Kita. Nee, wenn die in der Kita sind, dann musst du arbeiten. Also da ist nichts mehr mit.
Ne? Ja. Also, ja. Das Thema Witwenschaft ist, ich würde einfach sagen, ist für mich mehr noch die Dauerbelastung im Alltag als die Trauer eigentlich selber. Dann, ich hätte niemals gedacht, dass der leichteste Teil sein wird, Holger zu vermissen. Das klingt jetzt so fies, weil es ist mehr als leicht, Holger zu vermissen. Es ist überhaupt nicht leicht, Holger zu vermissen, aber es ist der kleinste Teil, finde ich, an meiner persönlichen Trauerreise, ist der kleinste Teil, ihn zu vermissen. Und es ist schlimm und es tut weh jeden Tag und ich vermisse ihn, weil er war lustig und er hat Leichtigkeit in mein Leben gebracht und alles, und trotzdem finde ich es viel schlimmer, mich zu vermissen. Also ich finde es nur viel schlimmer, was aus dem Leben danach jetzt wurde.
Verstehe ich dich.
Wenn mir das jemand gesagt hätte, das Einfachste in den nächsten Jahren wird sein, Holger zu vermissen, den hätte ich für verrückt erklärt, weil das wäre für mich in meiner Gedanken, dass er weg, da war nur, das wird das Allerschlimmste. Aber dass es Sachen gibt, die noch schlimmer sind, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil ich irgendwie dachte, boah, ja, klar, dass ich durch diesen Dauerstress mich da vielleicht verändere, aber dass das bei mir einschlägt, dass ich mich so innerlich, äußerlich so verändert habe, dass ich nicht mehr die Mama bin, die ich mal war oder die, also ich wäre gern halt wieder die Person, also das hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt, aber dass ich gerade ein Thema mit meiner Identität so ein bisschen habe, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich als Mutter manche Dinge auch einfach so anders mache, als ich es jemals gedacht hätte, weil man hat ja vorher schon so ein paar, oder was heißt, es war ja gar nicht nur bevor die Kinder geboren sind, auch danach, ich habe ja schon ein paar Dinge, waren mir sehr wichtig als Mama, wie ich zum Beispiel, ich wollte die nie anschreien oder sowas, dass man mal lauter wird, also um Gottes Willen, ich habe sowieso Verständnis auch für alle, die es mal anschreien inzwischen, ich hab so viel mehr Verständnis inzwischen, aber ich wollte nie die sein, weil die immer so rumbrüllt und so ätzend ist und sie so anfährt nur und so eine schlechte Laune hat, so eine Meckerliesel und so sowas und ich bin voll die Meckerliesel und ich sage manchmal zu meinen Jungs, und sage ich, gell, heute ist irgendwie... Mein älterer Sohn sagt dann sowas wie, keine Ahnung, nein, wir wissen, dass du auch lustig sein kannst oder so, weißt du? Oh, ja, Gott, aber süß. Es ist schon, also das ist was, und das ist ja nur so ein Teil.
Aber das ist bei uns ähnlich. Also meine Kleine sagt auch immer, oder ich sage immer, ne, meckere ich viel, und dann, aber ich versuche ja auch zu erklären, das hat sie auch letztens gesagt, da meinst du, ne, gerade am Wochenende, ne, Mama muss jetzt aufräumen, du kannst in der Zeit spielen, und wenn ich fertig aufräume, dann können wir aber spielen, ne? Und dann sagst du, ja, Mama, weil du ja alleine bist, ne, weil ja kein Papa mehr da ist. Und so, ne? Also das, ich versuche ihr dann zu erklären, ne, ich bin halt alleine und ich muss das hier alleine machen, es macht ja sonst keiner. Und ich muss jetzt halt mal die Wäsche rausräumen aus der Waschmaschine und den Trockner packen oder so, weil es macht halt keiner. Und ich schaffe es halt auch nicht, alles abends zu machen. Aber ich bin auch manchmal so eine Meckerliese und es ist auch manchmal sehr viel. Wir sind natürlich auch sehr schnell überreizt, ne? Oder sind da halt auch reizoffener für. Meine Kleine wahrscheinlich auch, also die ist da auch sehr, sehr reizoffen und da knallt es bei uns regelmäßig, weil wir uns da einfach zu ähnlich sind und dann ist es einfach auch zu viel. Dann gerade auch noch mit der Hitze jetzt dazu und dann hast du hier, dann hast du da auch, dann bin ich draußen, es ist heiß, ich bin schon so abgelenkt von der Hitze, vom Schwitzen, das ist wirklich so. Ich bin abgelenkt von der Hitze, weil ich kann nicht atmen, ich schwitze, dann habe ich links das Kind, was rumhampelt, die nicht sein kann, dann habe ich rechts den Hund, der dann aber nicht gehen will. Das heißt, ich bin schon weiß gar nicht, auf was soll ich mich jetzt konzentrieren und dann bin ich halt sehr schnell auch sehr meckerig, weil man so, boah, ey, sei jetzt bitte mal still, hampel hier nicht rum und du, Ida, du kommst jetzt bitte mit oder so. Das ist dann schon, es ist schon sehr viel, aber ich glaube, es ist auch normal. Ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen alleinerziehenden Mamas. Das belastet mich schon, dass das nie so das ist, wie ich mir das vorgestellt habe oder so und dass es auch nicht so einfach ist, das jetzt irgendwie in eine Richtung zu lenken, wie ich es gerne hätte, weil alleine ist halt schon was anderes, ne? Weil man ist halt alleine auch für die Finanzen zuständig und so, das ist halt nicht ohne. Ich habe jetzt nicht diese Identitätskrise so wie du, aber schon, dass ich halt, also ich fühle mich halt nicht angekommen, das werde ich aber glaube ich auch nie, ich glaube, das ist einfach so in mir drin, dass ich immer so rastlos bin, aber es ist schon ein Leben, was ich gerade führe, was ich mir so nie vorgestellt habe und das finde ich schon belastend, dass es so ist, dass man in irgendwas reingezwungen wird, den Umständen geschuldet und ich habe halt das Gefühl, man kommt da nicht mehr so raus.
Man fühlt sich gefangen,
ne?
So ein bisschen.
Oder nicht so einfach. Man fühlt sich gefangen, genau, man fühlt sich gefangen und bei mir ist es dann immer schnell so, also meine Therapeutin sagt immer, ja, Frau Baldin, es ist aber auch nichts für immer so, aber für mich fühlt sich das so an. Ich bin da so ein ganz oder gar nicht Typ und das ist auch nicht so gut, aber für mich fühlt sich das so an, als ob das für immer so bleibt. Als würde ich so auf der Stelle treten und gar nicht so vorankommen, weil es auch einfach gar nicht anders möglich ist gerade.
Ja, kann ich total verstehen. Ich versuche mir gerade so ein paar neue Routinen anzugewöhnen. Also bei mir ist ja das große Problem immer mit den Finanzen und ich versuche jetzt wirklich, das ist jetzt auch wieder echt, das ist so wieder ein bisschen Druck, aber ich glaube, ich funktioniere nur unter Druck. Anders klappt das irgendwie bei mir.
Ja, ich auch.
Mein erster Punkt war jetzt, dass ich mir angewöhne oder beziehungsweise Thema Identität, dass ich jetzt jemand bin, der Sport gern mag jeden Tag. Und das muss ich sagen, funktioniert jetzt seit, wann habe ich damit gestartet? Ich glaube, so 4-5 Wochen, bevor wir im Urlaub waren. Vor 2 Wochen oder wann waren wir im Urlaub? Vor 3 Wochen? Also es ist jetzt doch schon, ich würde sagen, fast 2 Monate oder so.
Toll.
Mache ich das also ich stehe um 5 auf, bin jetzt wirklich hier Team 5 a.m. und so, stehe um 5 auf und mache jeden Morgen Sport. Jetzt nicht, um Gottes Willen, ja, beruhigt euch alle. Jetzt nicht, ich mache jetzt nicht eine Stunde Hanteltraining oder irgendwie sowas, sondern das ist dann eher, das hat begonnen mit so kleinen YouTube-Videos von so bestimmten Anbietern. Nur so 10 Minuten am Anfang. Jetzt bin ich aber teilweise schon, je nachdem, wie viel ich schaffe, jetzt geht es schon auch bis zu einer halben Stunde. Und Hanteln sind jetzt inzwischen auch schon dabei. Aber jetzt nicht irgendwie so der Powersport, das geht sowieso nicht her. Wir haben hier morgens gerade aktuell schon 23 Grad, wenn ich da um 5 schon, also es ist wirklich übel, jetzt geht gerade nicht. Aber mir geht es eigentlich viel mehr darum, dass ich mir geht so ein Momentum, weißt du, dass ich wirklich sage, nee, ich bin jetzt diejenige, die morgens was macht und wenn es nur 5 Minuten sind. Also einfach nur mal kurz, damit
das ist so gut.
Voll. Aber es ist nicht so schlimm gut wie Ruhe. Es ist immer wieder, ich finde das so krass, für mich ist Ruhe das Schlimmste. Ich neige ja dazu, also mein Handy ist immer nur im Schlafzimmer, ich weiß, das sollte man nicht machen, aber mein Handy ist immer nur im Schlafzimmer und das Erste, was ich mache, ich gehe nicht auf Instagram morgens, aber ich höre einen Podcast an. Das heißt, das Erste, was ich in meinen Kopf morgens reinlasse, ist das Gelaber von anderen. Ist doch eigentlich schrecklich.
Mhm. Ich bin immer bei Insta direkt. Schlimm, schlimm. Aber ich bin auch so Handy im Schlafzimmer. Ja, ist das gleiche. Handy im Schlafzimmer, dann noch bis abends um 23 Uhr scroll ich dann da noch rum, morgens auch als Erstes. Das ist überhaupt nicht gut. Ich habe mir ja dieses Lesen angewöhnt jetzt seit Anfang des Jahres. 2 Bücher pro Monat. Bisher habe ich es auch geschafft, also durchgehalten jetzt die ersten 6 Monate. Gut. Aber Sport, ja, das ist so meins. Sport habe ich immer noch nicht geschafft. Das steht auch auf meiner Liste, das zu machen. Aber das mit dem Handy, das ist auch was, das muss ich mir abgewöhnen. Das ist so, tut so überhaupt nicht gut. Und das ist so schlimm. Ne? Direkt dann schon manchmal, oder auch dann lese ich E-Mails, was, dann kriegst du eine schlechte Nachricht oder so und dann bist du gleich gestresst, dann stehst du schon genervt auf. Das ist schon nicht gut.
Ja, ja, nee. Genau. Und das mit dem Podcast auch nicht. Weil natürlich, ich suche mir zwar aus, weißt du, da kommen zumindest jetzt keine Hate-Kommentare oder irgendein Blödsinn, sondern ja. Ich suche mir natürlich dann morgens schon welche aus, die eher lustig sind. Aber trotzdem ist es ja das Gequatsche von anderen, was morgens bereits in mein Hirn geht und so. Und das, und da habe ich wirklich jetzt versucht, Ruhe zu haben. Boah, aber das ist, also ich finde, da würde ich lieber noch eine halbe Stunde mehr Sport machen. Also die, mit meinen eigenen Gedanken, und das ist ja eigentlich ein Armutszeugnis, dass ich es nicht mal irgendwie friedlich mal 15 Minuten in meinem eigenen Kopf aushalte. Es muss immer irgendwo, und wenn ich im Hintergrund nur Musik habe oder dies, das, also das ist wirklich, und das versuche ich gerade zu üben. Also ich bin jetzt gerade bei, ich habe damit auch schon vor längerem angefangen, aber immer wieder, dann klappt es wieder und wieder nicht, aber ich bin jetzt immerhin schon mal so bei, ja, 10 Minuten schaffe ich jetzt, glaube ich, schon. Aber das ist ja wirklich krass. Überleg mal, das war früher völlig normal.
Yeah.
Vor Smartphone war das normal. Ich habe nicht morgens sofort ein Radio angemacht. Das war erst dann immer ein bisschen später.
Ich auch nicht. Ja,
ja, also das muss ich, glaube ich, wieder üben. Weil wie soll denn in meinem Hirn jemals Ruhe stattfinden oder Fokus auf die wichtigen Dinge, wenn ich da irgendwie nicht mal mit mir selber zurechtkomme? Also es ist schon ein bisschen, naja. Mm. Gut, wir arbeiten dran.
Ja, das stimmt.
So, nächster Punkt. Da war ich auch sehr blauäugig. Wie gesagt, ich hatte ja auch die Situation, dass Holgers Tod quasi mit Ankündigung kam und ich hätte wirklich gedacht, dass er die Menschen, die uns so nahe stehen und die gerade meine Kinder supporten, dass das eher enger wird und noch mehr Support, und ich habe irgendwie, war sogar so naiv zu denken, dass, ich sage jetzt mal, manche Teile der Familie, über die ich ja nicht spreche, hier klammerig werden, sage ich jetzt mal, was meine Kinder angeht und sich an denen festkrallen. Aber das Gegenteil ist eingetroffen. Und ich hätte nicht gedacht, dass die Menschen, die meine Kinder eigentlich am meisten supporten sollten in so einer krassen Phase ihres Lebens, dass das die sind, die sich am meisten abwenden oder sie im Stich lassen, in welcher Form auch immer. Damit hatte ich einen sehr lang, sehr schwer mit zu kämpfen, weil ich diese Ungerechtigkeit und diese Ungerechtigkeit einfach, die konnte ich nicht ertragen. Ich konnte es nicht verstehen, wie man einen 4-Jährigen und einen 1-Jährigen so im Stich lassen kann. Und damit meine ich jetzt nicht nur diese Familienmitglieder, damit meine ich zum Beispiel auch damals, habe ich auch im Podcast schon erzählt, den Kindergarten, weil es sind ja auch Menschen, auf die du dich verlässt. Das sind Menschen, wir hatten 6 Monate die Krankheitsphase. Holger ist sehr früh sehr offen damit umgegangen und noch bevor er gezeichnet war vom Krebs, hat er bereits mit allen, die so, weißt du, keine Ahnung, mit Kindergarten und so, ein offenes Gespräch geführt und gesagt, was da auf ihn jetzt zukommt und wie das die nächsten Monate abläuft. Weißt du, von allen Seiten kam, hey, ihr könnt uns da auf jeder Zeit, könnt ihr euch auf uns verlassen und wir sind da an eurer Seite und wir helfen, was geht und so. Ja, stimmt, aber anstrengend darf man nicht werden. Also schwierig sollte man jetzt nicht werden. Also mit Trauer reagieren auf eine Art und Weise, die gesellschaftlich nicht gut angesehen ist, wie zum Beispiel Wut, das ist jetzt eher schwierig. Und das war was, damit habe ich, also das war so, würde fast schon sagen, weiß jetzt nicht, ob es der loweste Punkt war, aber das war wirklich was, damit hatte ich wirklich lang sehr, sehr schwer zu knabbern. Also.
Ja, verstehe. Ja, es ist bei uns anders, aber doch irgendwie ähnlich. Bei uns ist es so, also ich merke das tatsächlich auch, dass da so eine Art Ausgrenzung stattfindet. Ob die jetzt gewollt ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber dass das bei einigen Menschen, nicht bei allen, aber bei einigen Teilen aus unserem Umfeld ist es so, dass da, ja, dass wir schon ausgegrenzt werden, ne? Dass man nicht gefragt wird, ob man irgendwo dabei sein möchte oder so, wenn alle treffen. Das kann ich auch erzählen, weil das ist ja so, wir hatten ja letzte Woche Jaceks Geburtstag, der dritte Himmelsgeburtstag, also er ist 39, also er wäre 39 geworden. Und dann wurde sich auch am Grab getroffen mit mehreren Leuten, teils Familie, teils eben auch keine Familie, die sich aber untereinander ja abgesprochen haben müssen. Und die Kleine und ich wurden einfach nicht gefragt, ob wir nicht auch dabei kommen möchten. Aber ich habe es dann gesehen, weil die Kleine und ich sind natürlich auch zum Grab gefahren. Und als wir ankamen, habe ich natürlich gesehen, wer da ist. Und ich hatte mich mit meiner Mama und meiner Schwester und meiner Nichte und meinem Neffen verabredet. Dachte ich mir auch so, ja, schön, dass man nicht mal gefragt wird. Ne? Also es ist ja nicht so, ne, dass ich, ob ich jetzt gewollt hätte oder nicht, ob ich gekommen wäre oder nicht. Ne? Man wurde nicht mal gefragt und es waren halt Leute da, die nicht zur Familie gehörten, die ja aber anscheinend gefragt wurden und Frau und Kind von dem Verstorbenen anscheinend nicht.
Ja, ist krass, gell?
Lass ich jetzt mal so im Raum stehen, wie ich das fand. Da muss ich erstmal nächste Woche mit meiner Therapeutin drüber sprechen.
Ja, ich glaube auch.
War das was ist? Ich bin ja sehr schnell auch auf 180 und ich bin jemand, das weiß ich auch, ich bin natürlich jemand, ich habe hohe Erwartungen, weil ich habe hohe Erwartungen an mich selber, aber eben auch an mein Umfeld. Das weiß ich auch, dass das so ist. Aber ich finde eben auch, dass einige Sachen gehören sich und andere nicht. Und ich finde, man fragt ja wohl die Frau vom Verstorbenen und die Tochter, ne, ob die nicht auch kommen möchten zum Donutessen ans Grab. Ne?
Gab es dann dramatische Szenen am Grab oder nee, hast du es weggelächelt?
Nein, ich habe es weggelächelt. Ich bin da, ja, das kann ich, sag meine Schwester, aber Caroline, du heuchelst immer so. Ja? Ja, das stimmt. Mein Kind war ja auch dabei. Ich mache jetzt auch keine Szene auf dem Friedhof am Grab. Das mache ich auch nicht. Das ist dann auch eine blöde Situation. Aber ich sag mal so, ich habe da mein Learning draus gezogen und ich habe da auch schon intensiv mit meiner Mama und meiner Schwester drüber gesprochen, die das natürlich auch mitgekriegt haben, weil sie ja später auch dazu kamen. Mhm. Ich finde sogar, es wäre ja auch okay, wenn das so ist, wie es ist, dann muss man aber den Kontakt dann nicht noch künstlich aufrechterhalten und sich sonst irgendwie am Wochenende treffen oder fragen, ob man Zeit hat. Wenn man keinen Bock auf die hat oder so, dann ist es so. Weißt du, dann ist okay, dann sagt man ja, man passt halt nicht, man kommt nicht zusammen, wir sind zu unterschiedlich. Das ist ja auch alles in Ordnung. Mhm. Dann muss man halt nicht künstlich noch was aufrechterhalten, wo es nichts aufrechtzuerhalten gibt, wenn man an solchen Tagen nicht mal den Anstand hat zu fragen, ob man nicht auch kommen möchte oder so. Also weiß ich nicht. Und das fand ich schon schade.
Zumal man ja davon ausgehen kann, dich dort zu treffen. Also das finde ich so eben doppelt blöde,
ja,
oder?
Ja, absolut. Also, geh mal davon aus, dass es wieder nicht böse gemeint war, wie nichts böse gemeint ist. Aber meine Therapeutin sagt ja immer, gut gemeint ist nicht gleichzeitig gut gemacht. Und das stimmt ja auch. Ich hätte natürlich auch gedacht, dass da mehr geklammert wird oder sich halt auch mehr interessiert wird. Aber es wird sich auf einer Ebene interessiert, die kein richtiges Interesse zeigt.
Ja, das stimmt. Um das Ganze positiv zu beenden, gibt's aber ja auf beiden Seiten, da bin ich sicher, dass das bei dir auch so ist, aber bei uns auf jeden Fall natürlich auch wiederum Menschen, von denen ich nicht gedacht hätte und die sich richtig dolle Mühe geben. Ich hatte das ja schon mal gesagt, aber die können ja gar nicht genug Grüße von mir bekommen hier im Podcast, aber Freunde von Holger, mit denen er zusammen studiert hat damals, die sind ja immer wieder, also die melden sich ja immer noch, jetzt sind es fast 4 Jahre, ja, immer noch, immer wieder und Einladung hier und da soll man doch kommen.
Toll,
und, sie machen hier ein großes Treffen da und da, ob ich nicht kommen möchte. Also die vergessen das nicht. Und die müssten es eigentlich gar nicht. Also da wäre ich nicht mal irgendwie böse oder traurig oder so, wenn ich sage, mein Gott, jeder hat seinen Alltag. Du kannst jetzt auch nicht immer an alle denken.
Nein,
aber die sind wirklich
nicht immer
noch sehr aktiv. Da fühle ich mich manchmal sogar eher schlecht, weil ich dann manchmal so, oh Gott, nee, da traue ich mich nicht hin, oh Gott, nee, zu viele Leute, oh Gott, und weißt du, das ist ja vor lauter Einladung, dass du denkst, oh, kann jetzt schon wieder absagen, irgendwann muss ich auch mal zusagen und so, weil ich die Menschen ja an sich sehr gern habe. Aber manchmal ist es halt auch einfach zu viel. Ich merke jetzt auch, bei uns ist jetzt dann bald wieder so ein größeres Fest in der Stadt. Boah, die frühere Melina wäre sofort hier, also auch mit Kids, wenn der Holger nur da wäre und so, wir würden da auf diesem Straßenfest sein. Aber naja, jetzt ist eher so, dass ich mir denke, oh Gott, nee, ich will auch niemandem begegnen, das ist alles geil. Weißt du, diese Smalltalks werden so anstrengend. Ja, aber was ich sagen will, es gab auch sehr viele Menschen, von denen ich positiv überrascht war.
Bei mir auch. Also ich muss auch sagen, Mama und Papa bei mir, ne, also Oma und Opa für die Kleine, also ne, es war mir aber auch klar, aber die also geben sich ganz, ganz viel Mühe und bringen ihr Fahrradfahren bei und hier und schwimmen gehen und alles Mögliche. Und meine Schwestern auch, die ja selbst auch Familien haben. Meine Schwester hat ja jetzt noch ich bin ja zum 5. Mal Tante geworden, ich habe noch eine ganz kleine Nichte und die geben sich alle ganz viel Mühe. Und auch wenn es manchmal ein bisschen nervig ist und wir da auch aneinander rasseln und weil wir alle sehr unterschiedlich sind, ist es doch schon, dass ich da sehr, sehr dankbar bin, dass ich die auch habe und auch Freunde, mit denen ich drüber sprechen kann. Gerade dieses ganze Thema, ne, mit den Kindern, mit der Entwicklung, weil die Tochter im selben Alter ist. ist oder die Kinder im selben Alter wie mein Kind. Das ist ganz toll. Wirklich, dieser Austausch ist ganz, ganz viel wert und das ist wirklich ganz schön. Also es kann sich so und so verändern, genauso wie sich auch Freundschaften verändern können. Einige Freundschaften, die haben es nicht überlebt, die gibt es jetzt nicht mehr, die sind einfach gerade vielleicht auch stiller geworden. Umso lauter sind dafür andere geworden oder umso vielleicht oder andere Menschen sind in dein Leben getreten, was du nie, nicht gedacht hast. Es ist einfach wirklich so, das hätte ich auch nicht gedacht von der Witwenschaft, wie sich die Beziehungen sowohl familiär als auch freundschaftlich, als auch bei euch auch mit der Kita, wie sich das alles verändern kann. Es war halt für mich irgendwie gar nicht so klar. Ich habe mir das gar nicht so bewusst gemacht, dass das überhaupt so eintreten kann. War ich auch blauäugig, dass das vielleicht alles so weiterläuft wie bisher. Aber es ist nicht so. Und es ist natürlich auch so, gerade im engen Umfeld ist es ja auch so, da ist ja auch ganz viel Trauer auf allen Seiten. Und eine Trauer macht ja auch was mit einem. Und das ist ja auch voll in Ordnung, dass andere anders reagieren, als ich vielleicht reagiere in der Trauer. Man muss halt aber darauf achten, dass es einem halt immer noch gut tut, ne? Dass man halt immer noch irgendwie dann zusammen ist und man nicht irgendwie genervt ist oder so. Das muss man schon. Ne? Man muss jetzt nicht auf Biegen und Brechen da Kontakt haben, nur um Kontakt zu haben. Weiß ich nicht. Also finde ich, ist meine persönliche Meinung. Es muss schon gut tun für einen, weil unser Alltag ist schon stressig. Und wenn man dann noch solche Beziehungen hat, die dann noch zusätzlich Energie rauben, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Da gehe ich dran kaputt. Das kann ich nicht noch bewerkstelligen, zusätzlich zu dem ganzen anderen Alltagswahnsinn, den wir haben.
Ich glaube, das ist das, was du gerade gesagt hast, finde ich gut. Diese Energieräuber.
Ja.
Ich glaube, das ist der Grund, warum sich Beziehungen in so einer Witwenschaft neu sortieren.
Ja.
Weil du gar keine Kapazität mehr hast. Also das, was du früher vielleicht nur zugelassen hättest, weißt du, was du auch schon gespürt hast, okay, das könnte auch irgendwie nicht mehr passen oder es raubt mir nur mehr Energie, als es mir gibt. Dann hat man es irgendwie vielleicht noch so toleriert, weil man es konnte. Aber das ist ja was, das kann man ja gar nicht mehr. Also das ist ja, die werden wirklich, so ist bei mir auch, die werden bei mir aussortiert und manchmal schneller, als mir lieb ist tatsächlich. Aber am Ende des Tages musst du ja darauf achten, dass du nicht zusammenbrichst und dass du das weiter am Laufen hältst. Und dann ist das, es führt gar keinen Weg dran vorbei.
Ich habe keine Kapazität, um mich noch mit anderen Sachen auseinanderzusetzen. Dann, wenn es so ist, dann ist es so, dann sagt man, pausiert man vielleicht und dann schaut man nochmal, aber ja, dann ist es so. Ich finde das aber auch okay und das ist auch was ich auch nicht gedacht hatte, dass es für mich auch okay ist. Früher war ich immer so, nee, das muss alles und ne, ist schon so lange befreundet oder das ist Familie, das muss jetzt so, muss nicht und dann ist es auch okay und das darf dann so sein und dann schaut man nochmal, vielleicht ändert sich das nochmal und wenn nicht, dann nicht.
Genau, so ist das. Ich habe nur zwei kleine Punkte, aber das sind ganz positive Punkte, deswegen würde ich die gerne nur kurz nennen. Ich bin viel schneller wieder glücklich, als ich dachte.
Ja.
Soll heißen, ich habe relativ schnell nach Holgers Tod sogar wieder echt auch so richtig herzhaft lachen müssen. Mhm. Ich glaube, oft waren es Situationskomiken, dass manche Situationen so bizarr waren, dass es gar nicht anders auszuhalten war, als zu lachen. Aber ich konnte mich auch relativ zeitnah auch mit Freundinnen wieder treffen. Natürlich nur mit einer oder so. Wie gesagt, viele so Gruppen machen mir immer teilweise noch so ein bisschen Beklemmungen. Aber Ich hatte mich auch mit einer Freundin, ich glaube, da war Holger vielleicht gerade mal ein paar Wochen tot und habe mich mit einer Freundin getroffen und wir haben uns weggeschmissen vor Lachen. Und ich habe damals wirklich gedacht, das kannst du doch nicht bringen. Also das geht doch nicht, leidest du da nicht drunter und so. Und das habe ich inzwischen verstanden, ja, ein paar Jahre später ist man ja schlauer geworden, dass das sehr gut parallel funktionieren kann. Also man kann gleichzeitig traurig und glücklich sein.
Das ist die Ambivalenz der Trauer, das ist wirklich so, diese ambivalenten Gefühle, das darf diese Gleichzeitigkeit, ne, dieses, und ich habe das auch schon mal in einem Podcast, glaube ich, erzählt, dass auf Jacek's Beerdigung, ich habe ja die Urne herabgelassen, da ist ja der Deckel aufgegangen und haben, ne, Freitag der 13. Was, und da muss ich natürlich auch lachen, dachte ich mir auch so, ne, das war wieder klar, ich bin der Tollpatsch immer, hat immer gesagt, ich bin Tollpatsch. Na, mir Tollpatsch geht natürlich der Deckel auf, sowas. Das war ja auch Situationskomik, musste ich auch lachen dann auf seiner Beerdigung.
Ja, klar. Und
das hätte ich auch niemals gedacht, dass das so ist. Das darf aber beides sein. Und ich finde das so schön, dass man, wenn man weiß, dass das so sein darf, dass man das auch so annehmen kann. Ne? Dass du darfst beides fühlen, es ist vollkommen in Ordnung. Du bist nicht weniger traurig, du vermisst deinen Mann nicht weniger, nur weil du in der Situation jetzt lachst und fröhlich bist.
Es hat nichts mit deiner Liebe zu ihm zu tun.
Nein, absolut nicht.
Und der andere Punkt, weil es mir aktuell so oft auffällt, ist, deine Kinder retten dich öfter, als du denkst. Also sie bringen mich natürlich auch, also sie sind meine kleinen Energieräuber, da möchte ich gar nicht irgendwie, ich möchte es jetzt nicht schön reden oder so. Also da musste ich auch so lachen, weil damals, da war ich auch, weil ich ja so viele Kilos zugenommen hatte und ich war ja echt da schon mehrmals bei Ärzten und so. Und ich kann mich nur erinnern, als ich vor 2 Jahren war, das glaube ich, bei einem Arzt saß. und wir so die Blutwerte durchgegangen sind und soweit alles gepasst hat und so, bis immer auf meine Cortisolwerte zum Beispiel, die waren halt immer am Anschlag, also das Stresshormon. Und dann hat er gemeint, ja, also es wäre gut, wenn wir die Stressoren reduzieren könnten. Dann habe ich gesagt, ja, aber wie erkläre ich das jetzt meinem damals 2- und 6-Jährigen oder sowas? Und er so, nee, das geht natürlich nicht, sage ich, aber es soll, haha, witzig.
Ja.
Gleichzeitig sind sie aber auch die beiden, die mich so oft zum Lachen bringen, als sind nicht nur die zwei, die mich quasi durch die erste Phase durchgebracht haben, weil man ja nur am Funktionieren ist und so und die einem zum Aufstehen bringen, so wie ein Hund jeden Tag dazu treibt, rausgehen zu müssen oder sowas. Also das ist natürlich schon auch der Vorteil, aber der andere ist wirklich, ja, diese kindliche Herangehensweise an ach so schwere Themen zum Beispiel. Mhm. Ne?
Ja, das stimmt.
Dass dann, klar kommen manchmal Fragen zu Papa aus dem Nichts, aber genauso lachen sie sich dann manchmal kaputt. Der Kleine hat jetzt neulich die Cappy wieder rausgezogen, die Holger damals gekauft hat für sich und den älteren Sohn eigentlich, so diese gleiche Cap. Und der zieht sie jetzt immer an und sagt, er, ich schaue ja eh aus wie Papa oder irgend so ein Quatsch. Und erzählt dann einfach so, ich schaue eh aus wie er. Dann kann ich auch seine Cappy tragen, alles cool und so. Und das sind manchmal so Situationen, da denke ich mir, ja, also ich glaube, die retten mich schon auch öfter, als ich denke. Oder diese... Es geht gar nicht so sehr um Werte, aber ich bin in der Erziehung, auch wenn ich da so viel am Ende war, ich habe ein halbes Jahr oder so, dreiviertel Jahr, nachdem Holger verstorben war und es losging mit dem Trauer von meinem Älteren, habe ich ja so akut keinen Therapieplatz für ihn bekommen und so weiter. Was ich aber schnell bekommen habe, war damals eine Erziehungsberatung und dachte immer, komm, ich nehme alles an, was geht.
Mhm.
Und diese Frau war damals Gold wert, weil da war gar nicht so die Trauer von meinem älteren Sohn im Mittelpunkt, sondern eigentlich der Umgang zwischen uns beiden. Wie gehe ich jetzt mit seiner mir gegenüber aggressiven Art und Weise um? Sie hat damals gesagt, ich habe keine Kapazitäten, mich jetzt quasi um eine perfekte Erziehung hier zu machen. Also sie hat gesagt, in meiner Situation kann ich es vergessen, irgendwelche Ansprüche jetzt an eine super Erziehung zu haben. Die Basics sollten da sein, aber ich soll ganz klar sortieren in grünen, gelben und roten Korb. Und in den roten Korb kommen die Sachen, die mir wirklich wichtig sind und die ich wirklich durchsetzen will. Aber ich soll wirklich gucken, dass, ach, ich weiß nicht mehr, 80% im Grünen landen sollen von all den Dingen, die mir wichtig waren damals. Und inzwischen, das habe ich bis heute mitgenommen. Ich denke mir manchmal so oft, bringt es ihn jetzt gerade um?
Ja.
Also spielt er jetzt gerade mit seinem Leben? Oder wird er nur so abartig schmutzig, dass ich ihn heute Abend eine halbe Stunde schrubben muss? Macht auch keinen Spaß. Und ganz oft denke ich mir dann, weißt du was, grüner Korb.
Ja.
Zweites Eis. Grüner Korb.
Bei uns Pommes.
Die Pommes, ja, Pommes.
Das sind die Pommes. Das sind die Pommes.
Also natürlich hätte jetzt früher auch keine Pommes verboten, um Gottes Willen. Aber man denkt ja so oft, oh nee, nicht schon wieder und so.
Ja, hey, weißt du was? Ungesunden
Fett. Und wenn du es wieder hast, dann hast du es wieder. Es ist mir gerade egal. In meinem engeren Familienkreis hat jetzt jemand einen Pool. Und das finde ich natürlich bei den aktuellen Temperaturen sehr gut. Und jetzt geht es darum, ob wir heute Abend, heute hat es bei uns 33 Grad, es ist super heiß. Mein älterer Sohn hat Playdate heute Nachmittag bei uns zu Hause. Ich wurde aber gefragt, ob ich halt zum Pool kommen möchte. Und ich dachte mir so, nee, also der Playdate ist okay, mein Sohn freut sich ja und so. Jetzt wird der aber heute um 5:30 abgeholt. Und mein Gedanke war natürlich, ah nee, dann ist ja auch schon 5:30. Und dann müssen wir bestimmt nur was lernen für morgen und dies, das und so. Und dann können wir den Abend aber auch ausklingen lassen.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, nee. Oder ich fahre einfach heute Abend noch zum Pool, mache mit meinen zwei Jungs hier nur 2 Stunden lang Pizza, Eis und Pool. Dann sind die erst um 9 im Bett oder um 9:30 oder vielleicht erst um 10. Und das wäre früher niemals, never, never. Die müssen pünktlich im Bett, weil sonst sind sie, natürlich werden die morgen müde sein. Aber ganz ehrlich,
kenn ich auch.
Im Nachhinein betrachtet, ja, dann sind sie morgen müde. Aber wie glücklich sind die denn bitte heute Abend, wenn es noch Eis und Pizza am Pool gibt, bitte?
Ah, das ist toll, das ist doch toll.
Und da mache ich mich jetzt locker. Das ist für mich jetzt grüner Korb. Pünktlich im Bett, grüner Korb, komm. Ist egal.
Ja, und genau das ist es. Ne, um Holger zu sitzen, hier macht dich locker.
Ja.
Es ist wirklich, ja,
es
wirklich,
ist Sommer.
Ja. Es ist Sommer, ist tatsächlich so. Ne? Ich merke das auch bei meiner, ne? Die ist auch nicht pünktlich im Bett und dann sind wir abends auch noch hier zugange und dann gibt es abends auch noch mal ein Eis oder ich gehe mal davon aus, dass sie heute Pommes haben möchte oder so. Dann wir kommen nicht mal an McDonald's vorbei, was leider nicht ganz so toll ist, weil sie dann immer Pommes. meistens echt so Nein und dann endet das in einem Wutanfall. Aber ich glaube, heute denke ich mir auch so, kommst 33 Grad, ich kann ein Nein nicht vertreten, nicht konsequent vertreten. Ja, genau. Dann gibt es halt eben Pommes heute. So, also das ist wie sie will. Ne? Also ja, ich glaube, es wird sie nicht umbringen. Es ist okay, es ist Sommer und es wird auch wieder Zeiten geben, wo es nicht so ist. Es ist halt so, ne? Ich glaube, da muss man auch sich und seine eigenen Kapazitäten und seine eigene innere Batterie irgendwie schützen und dann sagen, okay, gut, komm, machen wir so, ist egal.
Genau, weil du kriegst später keinen Preis für die, wie soll ich sagen, nicht strengste, aber die konsequenteste Mutter oder sowas. Den bekomme ich sowieso nicht. Der Zug ist schon längst abgefahren. Aber
ja, bei mir auch.
Um was geht's denn eigentlich? Manchmal muss man halt wirklich in den Tag reinleben und normalerweise ist es ein No-Go um die Uhrzeit unter der Woche. Aber wir haben die letzten Wochen bei uns beginnen die Schulferien ja am Ende, glaube ich. Ich glaube, alle anderen Bundesländer haben vor uns schon Sommerferien jetzt.
Ja, Anfang Juli ist glaube ich, hier.
Genau, bei uns ist erst Ende Juli. Aber ich sage jetzt mal, die Hardcore-Zeit ist bei uns jetzt auch vorbei. Die meisten Noten stehen. Er bekommt jetzt dann sein erstes Zeugnis. Die Tendenz ist super. Ich habe es ja trotzdem im Blick. So what?
Ja, ihr macht ja jetzt auch nicht die Nacht durch. Ne?
Nein. Aber grüner Korbett ist. Du, momentan, ich krieg's ja auch mit, manche Kids schauen mit ihren Eltern WM. Das machen wir jetzt nicht, weil das, ja genau, aber ja, dann ist es jetzt so.
Ich auch nicht, das ist zu spät. Ich interessiere mich auch nicht so, aber meine Nichten und Neffen auch. Also die gucken dann auch, der abendste Spiel oder so, dann um 22 Uhr wird dann noch in Deutschland geguckt, wenn die spielen.
Genau, und der erste Gedanke wäre so, auf gar keinen Fall unter der Woche. Die sind kaputt. Und der zweite Gedanke ist, ja und, wann ist WM wieder? In 4 Jahren, wenn der Bock hat, Fußball jetzt zu gucken, der wird sich daran vermutlich, vielleicht ein Leben lang, aber lange daran erinnern, dass er sagt, wow, wie cool, ich habe das Spiel damals gesehen.
Ja,
weißt du, was ist denn da jetzt wichtiger? Genau, aber das war so mein letzter Punkt nur so ein bisschen. Ich hätte nie gedacht, wie oft die Kinder mich nicht nur fordern oder auch überfordern, sondern wie oft sie mich auch tatsächlich in der Situation retten. Ja. Das war so mein abschließender Punkt.
Hast du schön gesagt, finde ich auch.
Und damit habe ich's. Hast du nur was?
Nö. Nee. Ich habe auch nichts mehr.
Okay, gut. Wir entlassen euch jetzt. Und wünschen euch noch eine wunderschöne sonnige Woche. Viel Spaß am See, im Pool, wo auch immer ihr seid.
Kühlt euch ab, kühlt viel euch trinken, ab. Ganz, ganz wichtig.
Ja,
ich erinnere mich gerade selber dran, ich gehe jetzt auch selber was trinken, weil ich vergesse es leider auch regelmäßig. Und mein Kreislauf dankt es mir nicht bei der Hitze.
Ja, dann auf jeden Fall.
Deswegen
trinkt. Und wenn ihr euch sowieso drinnen und im Kühlen aufhaltet, dann könnt ihr auch unseren Podcast hören. Ihr könnt unseren Podcast bewerten. Ihr könnt ein Follow dalassen. Ihr könnt uns auf Instagram folgen, dem Mama bleibt Podcast, haben wir auch auf Instagram einen Account. Genau, und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche bei etwas entspannteren Temperaturen wieder. Eine schöne Woche. Tschüss.
Tschüss.